Das Köln-Ding der Woche. Der Podcast zur schönsten Stadt der Welt. Präsentieren euch der Uli
und der Frank.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, garantiert spannenden und lehrreichen Folge von eurem Lieblingspodcast, dem Köln-Ding der Woche. Ich erinnere mich noch dunkel an meine Schulzeit und ich sage es ganz ehrlich, das mit Abstand langweiligste Fach für mich war Geschichte. Dieses stupide Herunterrasseln von Jahreszahlen und Ereignissen hat mich damals fast ins Koma versetzt. Aber heute sehe ich das ganz anders. Geschichte ist lebendig, hochinteressant und vor allem richtig spannend. Es kommt eben immer darauf an, wer sie erzählt. Und genau deshalb sind wir heute bei einem ganz besonderen Gast und an einem ganz besonderen Ort. Jetzt begrüßt aber erst einmal unseren Lehrer Welsch aus der Kajas Nummer 0 und 5-Sterne-Google-Bewertungsstadtführer. Er begrüßt seine Gruppen meistens mit den Worten, ich erzähle euch jetzt die Wahrheit. Die Version, die in den Geschichtsbüchern steht, war den Leuten damals zu langweilig. Unseren Leven Uli.
Mir gegenüber sitzt der Mann, der tatsächlich früher Geschichte geschwänzt hat und heute uns allen erklärt, wo die Kölner Geschichte langgeht. Der Mann, der alle Jahreszahlen von 0 bis 1984 fehlerfrei nacheinander aufsagen kann. Frank Mausbach. Aber wir haben heute nicht nur unseren vollkommen überbezahlten Tontechniker dabei, sondern wir sind heute zu Gast an einem ganz, ganz, ganz besonderen Ort. Wir sind zu Gast im erzbischöflichen Archiv. Wir sind 6 Etagen unter der Erde, umgeben von altem Pergament. Hier riecht Bad Murfisch. Es ist hier alles voller Leder eingebundener Bücher. Und uns gegenüber sitzt in einem Talar gehüllt der Dr. Öpen. Schönen guten Tag, Herr Dr. Öpen.
Ja, guten Tag. Ich glaube, da müssen wir ja einiges mal richtig stellen. Ne?
Also wir haben ein bisschen übertrieben. Wo haben wir übertrieben jetzt an dieser Stelle?
Also zum einen haben wir nicht 6 Etagen unter der Erde, sondern nur 4. Aber immerhin.
Immerhin. Ne?
Und so die Vorstellung, die man gemeinhin vom Archiv hat, ist natürlich auch nicht so. Ne? So, wie sieht's hier aus? Wir haben vor allem im Archiv Magazine, hoffentlich ohne viel Staub. Da ist es trocken, kühl, im Sommer sehr angenehm, wenn es draußen richtig heiß ist. Und da eben kilometerlange Regale mit Archivschachteln. Und da drin dann 6000 Urkunden seit dem Mittelalter ungefähr und Akten. Akten über Akten, das sind dann insgesamt, wir zählen ja alles in laufenden Metern und Kilometern, 13 oder mehr noch Regalkilometer an Aktenmaterial.
13 Regalkilometer, das heißt, wir könnten von hier aus bis zum Stadion und zurück die Akten auslegen.
Genau, wenn wir da
also nur damit wir wissen, wir sind gerade hier in der Gehrenstraße im erzbischöflichen Archiv, direkt in praktisch im Schatten des Hauses vom Erzbischof, damit ihr das sortieren könnt. Und von hier aus so viel Akten, dass wir die bis zum Stadion und zurücklegen könnten. Müsst ungefähr hin.
Ja, wenn man die legen würde, dann wäre die Schlange wahrscheinlich noch länger, wenn man die so nebeneinander aufstellt. Dann wären das diese mehr als 13 Kilometer bis hierhin. Von hier aus bis zum Stadion und zurück.
Aber die Akten liegen ja nicht nur hier, die liegen noch woanders noch.
Nein, nein. Im Wesentlichen liegen die hier. Wir haben jetzt relativ neu in der Kölner Kirche St. Barbara, da haben wir einige Pfarrarchive hin ausgelagert. Da haben wir ein Pfarrarchivmagazin gebaut. Da sieht es aber dann genauso aus. Noch sind da viele Regale leer, aber das sind dann eben auch irgendwann kilometerweise Akten, die da ausgelagert sind.
Der Uli ist jetzt ein bisschen enttäuscht, weil er hat sich irgendwie vorgestellt, sie würden hier mit Lederjacke, Hut und Peitsche wie wie im Film durch Indiana Jones durch die Krypta schleichen. Aber meine Frage ist eher, ist denn auch schon ein Teil digitalisiert worden oder ist das noch gar nicht in Angriff genommen worden?
Genau. Das läuft ja allen Vorstellungen, traditionellen Vorstellungen zuwider von Archiv. Wir haben inzwischen einen Großteil auch digitalisiert, zum Beispiel alle unserer fast 4000 Kirchenbücher, also Taufen-, Heirats-, Sterbebücher, die werden vielfach von Familienforschern benutzt, das ist unsere am meisten genutzte Quellengruppe und die sind alle digitalisiert. Deswegen haben wir auch, was unseren Lesesaal betrifft, da kommt also so der normale Archivbenutzer hin, eben nicht in die Magazine. So, und in dem Lesesaal hatten wir, na, ich sag mal, vor 10 Jahren um die 1000 Benutzer im Jahr. Jetzt sind das nur noch um die 400. Warum? Weil man sich das eben von zu Hause übers Internet vom heimischen Schreibtisch aus, kann man sich zum Beispiel die Kirchenbücher oder bestimmte Aktengruppen oder so, kann man sich dann ansehen. Und Digitalisierung spielt natürlich bei uns eine ganz wesentliche Rolle, so dass wir nicht nur alte Quellen, Archivalien, Akten, Urkunden und so digitalisieren, sondern ja inzwischen auch Material hier reinbekommen, das nur digital vorhanden ist.
Sie sind ja nicht alleine, die sich um 13 Realkilometer kümmern und um das ganze digitale Archiv. Wie viele Menschen arbeiten hier?
Da kann man ja eigentlich sagen, wenn ich frage, wie viele Menschen arbeiten hier, würde ich mal sagen, ich hoffe mindestens die Hälfte.
Ja, okay. Okay, ich korrigiere die Frage. Wie viele Menschen sind hier beschäftigt?
Also wenn man alle Leute zusammenzählt mit halben Stellen und so weiter, dann sind wir 15 Leute, die hier beschäftigt sind. Und dann, ganz wunderbar, haben wir auch zwei Mitarbeiterinnen, Kolleginnen, die ehrenamtlich hier tätig sind.
Okay. Sie leiten das ganze Archiv?
Ich versuche es.
An wen berichten Sie denn dann? Wer ist denn Ihr Chef? Ist das der Erzbischof persönlich?
Nee, mein Chef ist der Leiter der erzbischöflichen Verwaltung, das ist der Generalvikar.
Okay. Was sind denn die zentralen Aufgaben des historischen Archivs, wenn man das mal so grob zusammenfassen könnte?
Also so im groben Überblick tun wir das, was eigentlich jedes Archiv macht. Wir verzeichnen und erschließen diese gewaltigen Massen an Schriftgut. Wir stellen sie bereit für die Forschung, für die Verwaltung, für alle möglichen Interessenten. Und ganz häufig gehört auch dazu, dass wir, wenn Menschen hier hinkommen oder sich an uns wenden und eine bestimmte Frage haben, ein bestimmtes Forschungsanliegen, dass wir die dann auch beraten. Also das ist so grob gesagt das, was wir hier tun.
Eigentlich das vergleichbar mit dem, was das Stadtarchiv auch macht? Mhm, oder genau. Auch das Wirtschaftsarchiv?
Genau.
Das ist also eigentlich vergleichbar?
Genau. Also das ist das, was wir mit dem Archiv gut machen, dass hier im Archiv, hier ins Haus reinkommt. Dazu gehören natürlich auch noch andere Tätigkeiten, wie dass wir eben dahin fahren, wo wir eben die Archivalien herholen. In Amtsstuben, bei Behörden, bei Nachlassgebern, in Pfarrarchive. Und dann gehört eben auch noch dazu, dass ein ganz großer Teil von Schriftgut, das hier so reinkommt, gar nicht erst in die Magazine kommt, weil wir sagen, ja, das ist dann doch nicht archivwürdig. Und das ist das, was man als Archivar, Archivarin so als Bewerten nennt. Also wir bewerten das Schriftgut, das uns angeboten wird. Ja, ist es überhaupt archivwürdig? Dient es irgendwann später dazu, auch wirklich als historische Quelle herzuhalten?
Ist denn eine enge Vernetzung mit dem Stadtarchiv gegeben? Also tauschen Sie sich aus?
Ja, klar. Ja. Also wir haben fachlichen Austausch über Best-Practice-Dinge, auch mit dem Wirtschaftsarchiv. Also es gibt da unter den Kölner Archivaren und Archivaren gibt es da gute Connections, aber zum Teil auch einfach, weil sich Bestände ja dann ergänzen.
Mhm. Ja, leuchtet ein. Ja. Richtig, ja. Jetzt haben wir uns überlegt, für heute wollten wir ja ein bestimmtes Thema machen. Jetzt 2000 Jahre Kirchengeschichte war uns dann ein bisschen zu viel für so unseren kleinen, bescheidenen Podcast. Und deswegen wollten wir mit Ihnen heute über ein ganz besonderes Thema sprechen, nämlich die Kölner Neustadt und die Kirchen in der Kölner Neustadt. Sie sind ausgewiesener Experte dafür, weil immerhin haben Sie das schöne Buch Kirche, Kanzel und Kloster im Greven Verlag veröffentlicht. Die entsprechenden Daten dazu werden wir in den Shownotes, wenn wir die verlinken, zusammen mit Wolfgang Schaffer. Da geht es genau darum, die Kölner Neustadt und ihre Kirchen. Darauf wollen wir uns heute konzentrieren und auch das wird schon ein Mammutprojekt. Mal gucken, ob wir das in den nächsten 6,5 Stunden irgendwie gefasst bekommen. Wir arbeiten dran.
Sind wir so alt, dann kommen wir auch ins Archiv.
Können wir direkt hier bleiben. Grundsätzlich die Kölner Neustadt, das war ja ein riesiges Projekt. Was ist da eigentlich damals passiert?
Naja, eigentlich ganz einfach. 1881 wurde die alte mittelalterliche Stadtmauer niedergelegt, wo wir ja heute noch bestimmte Reste von kennen. Severinstor, Hahnentor, Eigelsteintor und so weiter. Und dann entsteht in den darauffolgenden 2 bis 3 Jahrzehnten rings um die Altstadt ein Ring von neuer Besiedlung. Und das ist ja wirklich ein Mammutprojekt. Und man muss sich vorstellen, im Grunde genommen war Köln in dieser Zeit ja sowas wie eine Boomtown. Warum? Die Stadtfläche verdoppelt sich ungefähr. Also die Neustadt umfasst ungefähr doppelt so viel Fläche wie die Altstadt. Ja, und bei den Bevölkerungszahlen sieht das sehr ähnlich aus. Also das ist schon eine gewaltige Dimension, was da in diesen 2 bis 3 Jahrzehnten passiert.
Also nochmal, in 20 bis 30 Jahren hat sich die Stadt sowohl in der Fläche als auch in der Bevölkerung verdoppelt. Das hieß, wenn das heute nochmal passieren würde, rein theoretisch, würde das bedeuten, wir hätten 2060 Pi mal Daumen 2 Millionen Einwohner und würden bis Bonn ranreichen.
Genau, in den heutigen Dimensionen wäre das so, ja.
Halten wir das für möglich? Eher nein.
Ja. Also vom Selbstverständnis des Kölnern her schon, ja, aber ich sag's mal.
Wobei, da würden wir nach Norden wachsen.
Da würden wir nach Norden wachsen, das stimmt. Wer waren denn die prägenden Akteure für den Umbau oder für diese Vision, nenne ich das jetzt mal? Gab es da einen bestimmten, mir fällt da, glaube ich, ist der Josef Stübben ist, glaube ich, mit einer der großen Initiatoren, die sich, sag ich mal, an Paris angelehnt haben. Ich glaube, die Ringe sollten mal so ähnlich wie in Paris sein.
Mindestens drunter redet der Kölsche.
Die sahen auch mal wirklich schick aus. Also es gibt ja alte Fotos aus den 20er Jahren von den Ringen. Da muss man schon sagen, das war schon sehr, sehr schön. Da ist jetzt nichts mehr von geblieben.
Naja, also die eigentlichen Akteure, die das ganze Projekt vorangetrieben haben, das war letztlich der Kölner Stadtrat, die Stadtverordnetenversammlung. Die haben da erstmal Jahre vorher verhandelt mit den Preußen, was muss man machen, damit man diese Stadtmauer niederlegen kann und, und. Der Stübben ist natürlich eine ganz entscheidende Figur für diesen Neustadtausbau. Aber das war dann eigentlich so der Planer, der Stadtbaumeister, der dann das Ganze eben geplant und auch umgesetzt hat.
Ja, also sowas bräuchten wir ja heute wieder.
Na gut, es gibt ja die Diskussion, ob wir so eine Art Stadtbaumeister nochmal einsetzen oder nicht.
Genau.
Die Stadt spricht zumindest mal drüber, also ob sowas vielleicht nochmal geben könnte. Wenn wir jetzt uns ganz gezielt mal angucken, was es mit den Kirchen auf sich hat, die in dem Zusammenhang entstanden sind. Welche sind es denn eigentlich überhaupt? Damit wir mal so ein bisschen fassen, welche Kirchen.
Also da können wir vom Norden bis Süden einmal so diesen Halbkreis durchgehen. Dann haben wir im Norden St. Agnes, Neusser Straße. Dann kommt St. Michael, Brüsseler Platz. Dann haben wir Herz Jesu, Zülpicher Platz. Dann St. Paul, Vorgebirgsstraße, Maria Hilf in der Rolandstraße und St. Maternus im Süden, Südstadt, Alteburger Straße.
Was direkt schon auffällt, diese Kirchen, die damals gebaut worden sind, das waren echt riesige Dinger. Also nicht umsonst ist Agnes die zweitgrößte Kirche, Michael wahrscheinlich die drittgrößte. Man zankt sich ein bisschen mit Heribert den Dux, aber das waren Riesendinger. Weshalb hat man da so Riesenkirchen hingesetzt?
Naja, das hätte ganz einfach was damit zu tun, dass die Bevölkerung eben so enorm zugenommen hat und man konnte das eben dann von vornherein planen. Das war ja was anderes mit den Kirchen in der Altstadt. Das sind ja alles historische Gebäude und da musste man sich dann mehr oder weniger mit dem begnügen, was es nun mal an Kirchen einfach gab. So, und deswegen hat man da eben erstmal geguckt, dass man die Bevölkerung, die sich da ansiedeln würde, dass man die auch in diesen Kirchen unterbekommt.
Das heißt, man hat eigentlich fast ausschließlich katholische Kirchen gebaut, weil Köln erzkatholisch war.
Mhm. Also, jein. Also
Erz hört sich jetzt ein bisschen negativ an, sowas ist das nicht gemeint.
Ja, also die Neustadt ist eigentlich als kirchlicher Raum deswegen interessant, weil wir diese 6 Pfarrkirchen, diese katholischen, haben, im eben mehrheitlich katholischen Köln, klar. Aber wir haben eben auch 2 evangelische Kirchen, die Christuskirche und die Lutherkirche. Und wir haben eine altkatholische Kirche und eine Synagoge. Die entstehen eben in den roundabout 3 Jahrzehnten nach Niederlegung der Stadtmauer. Und das ist insofern eigentlich ganz interessant, weil man sieht hier, wie sich so die Gesellschaft des Kaiserreichs, ne, da in der Zeit sind wir jetzt unterwegs, wie die beginnt, sich so auszudifferenzieren. Und dem wird eben Rechnung getragen, dass wir nicht nur katholische, ja, man kann gar nicht mehr sagen Gottesdienste, sondern mit der Synagoge eben nicht nur katholische Gotteshäuser haben.
Ist das als ein Zeichen von Liberalität und von liberalem Denken zu werten in der Kaiserzeit? Das verbinden wir ja per se erstmal nicht mit dem ganz freien Denken.
Also zumindest auf dieser kommunalen Ebene, wo ja der Liberalismus auch relativ stark war, ja, kann man das schon sagen, ne? Und das war ja einfach auch eine gesellschaftliche Notwendigkeit, weil es eben diese Gläubigen gab, die in den entsprechenden Glaubensgemeinschaften unterwegs waren. Und wir haben ja hier eine Zeit, wo etwa das Judentum eben auch in die Gesellschaft, naja, okay, mehr oder weniger, aber eben integriert war.
Die Plätze für diese Kirche, die wurden ja wahrscheinlich im Stadtrat ausgesucht. Gab es da besondere Vorgaben oder hat man gesagt, ja, da ist Platz, da machen wir jetzt mal die Agneskirche hin?
Das ist eigentlich ganz interessant, sich das anzugucken, wie das funktioniert. Zum einen gab es ein städtebauliches Konzept, wo nun diese Kirchen hinkommen. So, und wenn man sich die Neustadt noch heute, kann man das sehr schön sehen, wenn man sich das anguckt, dann stellt man fest, dass es gab ja die Ringstraße als Prachtboulevard, ne, das ist alles Planung von Stübben. Und da stehen ja eigentlich genau die Kirchen nicht. Mit einer Ausnahme, Herz Jesu, kommen wir wahrscheinlich gleich noch drauf, Herz Jesu am Zülpicher Platz. Sondern am Ring haben wir die repräsentativen öffentlichen Bauten. Zwei gibt es davon, naja, eine zumindest, nämlich das Hansa-Gymnasium am Hansaring, ne, haben wir heute noch da. Und ja, nach dem Krieg nicht wieder aufgebaut, obwohl man das gut hätte machen können, das Opernhaus am Rudolfplatz. Mhm. Also da haben wir an der Ringstraße so repräsentative Bauten. So, die Kirchen stehen im Grunde genommen fast alle, wenn man so möchte, in der zweiten Reihe sozusagen, aber mit der Schauseite immer zur Ringstraße hin. Also das war ganz städtebaulich ganz geschickt gemacht. Sieht man heute noch an St. Paul, an der Vorgebirgsstraße oder auch an der evangelischen Christuskirche. Die haben zum Ring hin immer die Schauseite. Ach genau, und St. Michael auch. Ne? Da sieht man das ja ganz besonders. Also das war zum einen eben dieses städtebauliche Konzept. Und zum anderen, und das stellt ja eigentlich so diese ganze Problematik dar, für haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, kommen wir vielleicht gleich noch drauf, da muss man ja erstmal kirchlicherseits auch diese Mengen an Bauplätze irgendwie, da muss man irgendwie drankommen. Ne? Und das ist eigentlich ganz interessant, wie das funktioniert, denn so die Katholiken und Katholikinnen können das eigentlich aus eigener sozusagen Kraft, ne, Finanzen und so weiter nicht machen. Und wir haben dann entweder, dass diese Kirchenbauplätze geschenkt werden, wie etwa der von Herz Jesu, von Peter Josef Röckerath. Ich glaube, auf den werden wir mit Sicherheit auch noch zu sprechen kommen. Oder aber, dass man, das ist im Fall von St. Paul oder St. Maternus der Fall, dass man dann mit dem Rat irgendwie aushandelt einen günstigeren Preis und oder günstigere Konzessionen, wann man bezahlt und so weiter. Und dann gibt's noch so einen dritten Punkt, dass dann häufig oder in einigen Fällen diese späteren Kirchen auf dem Terrain frühere Lünetten stehen. Lünetten, das sind solche Festungsbauwerke, die vor der alten Stadtmauer sozusagen im Schussfeld standen. Die waren jetzt auch überflüssig geworden mit der Stadterweiterung. Und diese Lünetten waren also städtisches Terrain. Es handelt sich immer schon um zusammenhängende Grundstücke, die dann auch etwas günstiger waren. Und auch da haben wir eben teilweise, wo die Lünetten waren, heute die Kirchen draufstehen. Das ist im Fall von St. Maternus und St. Michael der Fall. Und so kann man eigentlich sehen, dass diese Frage der Kirchenbauplätze, dass das keine 10 Jahre nach Niederlegung der Stadtmauer erledigt war. Also das war wirklich zielgerichtet und erfolgreich und geschickt gemacht. Also 1889 war das alles klar. Muss man sich insofern vergegenwärtigen, das ist 25 Jahre vor Vollendung der letzten Kirche. Und daran sieht man eigentlich, ja, was das doch für ein langer Prozess war und was man da auch eben, ja, auch kirchlicherseits einfach schultern musste.
Inwiefern musste denn eigentlich auch die Kirche über ihren eigenen Schatten springen, dass diese ganzen Bauten nicht geostet sind oder die meisten von denen nicht geostet sind?
Das ist wirklich eine gute Frage. Merkt man übrigens, wenn man in diesen Kirchen ist und die dann beschreibt und dann sagt man, ja, da ist ja Osten. Nee, da ist aber gar nicht Osten. Das war aber im ausgehenden 19. Jahrhundert war das einfach kein Problem mehr. Das ist ja kein Dogma, ne, dass die Kirchen geostet sind. Das macht alles theologisch Sinn, aber es ist keine Notwendigkeit. Da sind dann eben diese städtebaulichen Aspekte, ja, einfach haben da den Ausschlag gegeben.
Ich muss mal einmal zwischenfragen. Ich würde jetzt gerne sagen, würden Sie das mal für unsere Hörer erklären, aber auch für mich. Warum sind die geostet? Oder also, sollten die geostet sein?
Also die Kirchen sind geostet, weil im Osten das Tageslicht entsteht. Und das ist so diese Verbindung Christus, der auferstandene Christus, das Licht der Welt. Der kommt eben daher, wo das Licht auch entsteht, nämlich aus dem, aus dem Osten. Das ist so die Denke, die dahinter steckt.
Okay, vielen Dank. Jetzt haben wir ja eben geklärt, wie wir an die Grundstücke gekommen sind, aber wie baut man eigentlich so eine Kirche? Oder was muss die Kirche tun, damit so eine Kirche gebaut wird?
Ja, man macht sich das gar nicht so richtig klar. Zumal, hier haben wir ja die Schwierigkeit, es geht ja nicht darum, eine Kirche zu bauen, sondern sechs oder so. Ne? Und daran sieht man eigentlich, für welche Herausforderungen das für die Kirche bedeutete. Ne? Also wir haben halt einfach die Situation, haben wir eben besprochen, diese Bevölkerungsexplosion, die da entsteht. Und wir leben ja in einer Zeit, da Köln vorwiegend nach wie vor noch eine katholische Stadt ist. Und von daher gibt es mit der Neustadt die schiere Notwendigkeit, eben nicht eine, sondern mehrere Kirchen zu bauen. Und eben auch neue Pfarreien zu gründen. Und das ist eben diese gewaltige Herausforderung, und zwar finanziell, organisatorisch, aber auch seelsorglich. Und da geht es ja nicht nur um die Kirchenbauplätze, sondern auch einfach darum, die Baukosten aufzubringen. Und das geht man schon ganz geschickt und auch planmäßig irgendwie an. Also was wird gemacht? Zum einen, wenn ich nicht weiß, gründe ich einen Arbeitskreis. Also es entsteht dann 2-3 Jahre nach Niederlegung der Stadtmauer ein Komitee, das sich um dieses Thema Gedanken macht und kümmert. Unter der Leitung des Kölner Stadtdechanten, der macht das im Auftrag des Erzbistums. Und zu diesem Komitee gehören dann Geistliche, Pfarrer, die dann da auch eingesetzt werden, und 2 Domkapitulare. Und dann vor allem eben auch einflussreiche katholische Laien. Das ist so die städtische Führungsschicht. Da haben wir Stadtverordnete, da haben wir etwa mit Julius Bachem einen Verleger dabei, Kölnische Volkszeitung. Und die treiben dieses ganze Projekt dann voran. Also das ist das eine. Das zweite, was man in Kirchens immer macht, man kollektiert, man sammelt Geld. Ich habe da mal eine Zahl rausgesucht, eine Kollekte von innerhalb von 3-4 Jahren kamen 41.000 Mark zusammen. Hört sich heute nicht so furchtbar viel an.
Aber damals?
Das sind 30 Jahresgehälter eines Lehrers. Also es ist eigentlich ein Lebenseinkommen, wenn so ein Lehrer 30 Jahre tätig ist. Also so muss man sich das ungefähr hochrechnen. Ja, und dann gelingt es eben, solche Stifter zu gewinnen, wie den Peter-Josef-Röcke-Rat, St. Agnes, ich denke, da kommen wir noch drauf, und eben auch den Ludwig-Stoll-Werk, der dann in St. Paul sich da betätigt hat.
Fangen wir doch im Norden gerne mal an mit St. Agnes und dem Röcke-Rat. Der Röcke-Rat war ja schon eine schillernde Persönlichkeit und ist ja auch durch die Neustadt zu einer Menge Geld gekommen. Also ich sage nur das Stichwort Kappesbureland und jetzt auf einmal Bauland. So konnte der Röcke-Rat ja schon auch auch durchaus ein Portemonnaie aufmachen und so einen Kirchenbau mal eben stiften. Richtig?
Genau. Der Röcke-Rat, übrigens ursprünglich hat der Geschichte und Latein studiert, so wie ich. Also man sieht, kann auch was draus werden.
Ja,
ne?
Wo steht denn Ihre Kirche?
Kommt noch.
Kommt noch.
Aber anders als ich hat der reich geheiratet und da ist es wichtig, den Vornamen der Frau zu nennen. Agnes, Nachname, wir sind ja hier in Köln, Schmitz. So, und in der Tat, die brachte dieses ganze Kappesbauernland vor der Stadtmauer mit in die Ehe.
Weil auf einmal einen richtig amtlichen Wert hatte.
So ist es, genau. Und dazu kommt aber, als dann die Neustadt bebaut wird, der Röckerath war gleichzeitig im Kölner Stadtrat, der war Stadtverordneter. Und da könnte man auch sagen, da ist auch vieles, was der so an Immobiliengeschäften betrieben hat mit diesem Land, aufgrund von Insidergeschäften zurückzuführen. Und das ist dann auch wirklich auch zeitgenössisch kritisiert worden. Ich habe hier mal ein Zitat mir rausgesucht aus der Rheinischen Zeitung. Das hat die Rheinische Zeitung getextet anlässlich der Einweihung von St. Agnes. Also es heißt hier, Röckerath gehört zu den Glücklichen, denen die Kölner Stadterweiterung zu mühelos erworbenem Reichtum verholfen hat. Wie kaum ein Zweiter hat er es verstanden, einen großen Teil des Geldstroms, der mit der Stadterweiterung gleichsam aus der Erde hervorquoll, in die eigenen Taschen zu lenken. Der Herr Röckerath hat so erfolgreich spekuliert, dass seiner Familie heute, wie man sozusagen pflegt, die halbe Neustadt gehört.
Ja, gut, ersetze Röckerath durch Oppenheim-Eschborn und dann buzzert wieder. Ne?
Also ich meine, was will man da erwarten? Der hat natürlich auch echt kölschen Adel geheiratet mit der Agnes Schmitz. Von daher, und ich sag mal, geklüngelt wurde ja schon früher, ohne das jetzt zu verharmlosen.
Also Klüngel, das Wort habe ich noch nie gehört. Nee, das tut mir leid. Nein, das weiß ich nicht, was das ist. aber anders als die Herren Oppenheim und Esch, die haben eben keine Kirche gestiftet, hat er sich dann auch nicht lumpen lassen. Also wir haben ja eben schon gehört, der hat auch von Herzeso den Bauplatz oder den großen Teil des Bauplatzes gestiftet. Auch bei den anderen Neustadtkirchen war der mit beteiligt an den Grundstücken. Und ja, dann entsteht also so um die Jahrhundertwende 1896 bis 1903 die Agneskirche und die bezahlt der komplett. So, da kann man sagen, das ist dann sozusagen die Bußleistung für das Vermögen, dass er...
Hätte sich jetzt Jodi gewisse hier kauft.
Ja, genau.
Aber kann man so sagen. Ein bisschen was übrig. Also.
Aber diese Kirche ist eben auch eine Memorialkirche, Gedächtniskirche, als solche war sie von ihm gedacht, an seine verstorbene Frau. Und auch genau deswegen, ne, wir erinnern uns, Agnes Schmitz, deswegen... hat diese Kirche das Patrozinium St. Agnes erhalten. Und interessanterweise, als der Röckerath dann stirbt, wird er in der Kirche begraben. Das ist für einen Laien ein absolut singuläres Phänomen. Das wollte der eigentlich gar nicht.
Wenn er nicht mal adlig ist, ja.
Ja, genau. Also eigentlich, das ist wirklich gut dokumentiert, wollte Röckerath das gar nicht. Aber das war dann letztlich die Pfarrgemeinde, die dann ja das Gefühl hatte, so aus Dankbarkeit dem Stifter gegenüber, der denen da so einen ganzen Kirchenbau hinsetzt, dem gewähren wir jetzt auch sozusagen das Grab in St. Agnes, wo es sich bis heute befindet.
Und wenn ihr tatsächlich das Grab sehen wolltet, gehen wir in St. Agnes rein, Richtung Chor, dann linke Hand, da findet ihr das Grab mal vom Röckerath. Allerdings ist es momentan ein bisschen schwierig für die nächsten 2 Jahre. St. Agnes wird gerade massiv umgebaut. Ich kann gar nicht sagen, ob die Seite jetzt offen ist oder nicht. Ist ein bisschen schwierig. Aber das Grab von dem ist durchaus noch zu sehen.
Was heißt umgebaut? Also renoviert?
Renoviert,
ja. Okay. Entschuldigung. Ja, umgebaut höchst du, als ob wir Wände reinziehen.
St. Agnes wird massiv renoviert. St. Agnes heute schon ein lebendiger Stadtteil. Das Ganze, die Kirche hat ja das ganze Veedel geprägt. Das heißt nicht umsonst das Agnes-Veedel. Durchaus lebendig, auch durchaus privilegiert da zu wohnen. Das ist eine sehr, sehr schöne urbane Wohnecke. Und die Kirche als solches hat sich auch behauptet. Hier in dem Zusammenhang einen schönen Gruß an den Peter Otten auch, der da viel tut, um diese Kirchengemeinde auch ganz, ganz nach vorne zu pushen. Und nicht zuletzt auch, und das verlinken wir auch nochmal in den Shownotes, ganz aktuell der große Karnevalsgottesdienst in St. Agnes, der immer montags vor Karneval stattfindet. Dieses Jahr auch mit Föß und Teile der Höhner und Lupo haben da gespielt. Also das ist schon eine moderne Art, wie man eine Kirche bespielen kann.
Genau, und es spiegelt sich auch so ein bisschen darin wider, so die Geschichte von St. Agnes. So um 1930 gab es da 21.000 Katholiken und damit war St. Agnes in der Innenstadt die größte Pfarrgemeinde. Und da gibt es auch Studien und Untersuchungen drüber, dass da eben auch schon damals da ein sehr reges Pfarrleben herrschte. Ich habe das nochmal rausgesucht. In der Zeit so vom Ersten Weltkrieg bestanden da 16 verschiedene Vereine. Und das ist so ganz klassisch katholisches Milieu. Ne? So von der Wiege bis zur Bahre, bis zu alle, für alles ist irgendwie gesorgt. Für Arbeiter, für Frauen, für Jugendliche und, und. Und da ist eigentlich interessant, während die meisten Neustadtkirchen, und ja nicht nur die Neustadtkirchen, wo so das klassische Pfarrleben oft nicht mehr funktioniert. In St. Agnes ist das noch der Fall. Also es gibt eigentlich so in der Kölner Innenstadt zwei Orte, wo wir noch so Pfarrgemeinden haben mit der ganzen Palette des Angebotes. Das ist St. Agnes und im Norden und St. Severin im Süden.
Hm. Gehen wir mal weiter jetzt von Agnes weiter den Kreis südlich, südwestlich weiter runter. Als nächstes kommt St. Michael, richtig?
Ja, St. Ne? Michael, genau.
St. Michael. Auch ein Riesending, St. Michael. In dem Zusammenhang verweisen wir auch nochmal auf die Geschichte mit dem Podcast-Tag. Vielleicht war der eine oder andere von euch sogar dabei. Hat es mal erlebt, was das für ein Riesenkirchenraum ist. Was können wir zu St. Michael sagen?
Ja, St. Michael gibt es eigentlich zwei Kirchen. Und die zweite oder die erste steht nicht in Köln, sondern in Mönchengladbach. Aber wie kommt das? Also St. Michael war schlichtweg die erste Pfarrgemeinde in der Neustadt, gegründet als Pfarrei 1898, also noch so gerade im 19. Jahrhundert. Das hängt einfach damit zusammen, dass diese Bebauung in der Neustadt eben in den unterschiedlichen Bereichen der Neustadt eben auch zu unterschiedlichen Zeiten funktionierte. Und da rund um die Aachener Straße, heute so belgisches Viertel, das war das Viertel, das am ehesten als erstes ausgebaut war. Und daher entsteht da auch am schnellsten diese Pfarrstruktur. Und von daher ist auch eben da sehr schnell eine Kirche notwendig. Und dann wird erstmal schon 1894 eine Notkirche gebaut. So, jetzt entwickelt sich diese Pfarrgemeinde da ganz gut, sprich, da kommt Bevölkerung hin und so dieses belgische Viertel sieht man heute noch in den Häusern. Das war jetzt nicht das allerärmste Viertel. Ne? Das war auch nicht so dieses Villenviertel wie am Volksgarten, sondern da wohnte, sagen wir mal, der gehobene Mittelstand. Das heißt, da war also einfach auch eine wohlhabende Bevölkerung. Entsprechend war auch die Pfarrgemeinde wohlhabend. Und es war sowieso klar, mit dieser Notkirche, da kommt man nicht weit. Und deswegen ist dann eben bald nach der Jahrhundertwende die heutige Kirche begonnen worden und ist 1906 fertig geworden. So, jetzt haben wir ja nochmal diese Notkirche. Die hat man dann abgebaut und große Teile davon wiederverwendet. Und zwar bei der Kirche St. Bonifatius in Mönchengladbach. Und da kann man heute noch im Prinzip, so ein bisschen von der Anmutung her, die erste St. Michaelskirche, diese Notkirche, sich angucken. Also das ist die erste. So, und wie gesagt, diese Pfarrgemeinde, nicht die ärmste. Und entsprechend sieht man das auch dem Bau an. Also St. Michael ist nach dem Dom und St. Agnes, oder vielleicht kann man das, ziehen die auch gleich, ist das jedenfalls die größte Kirche in Köln. Und wenn man da von der Brüsseler Straße aus darauf zufährt, ne, dann sieht man diese repräsentative Doppelturmfassade. Also das ist schon ein einiger Anspruch. Und nebenbei bemerkt, es ist die einzige neuromanische Kirche in der Neustadt, während die anderen katholischen Kirchen ja fast alle neugotisch sind.
Das haben wir eben, glaube ich, geschlabbert, ne? Dass wir noch dazu sagen müssen, St. Agnes, neugotischer Bau. Und das sieht dann bei St. Michael anders aus.
Genau. Und das gibt auch, wenn man da heute reingeht noch, dieser neuromanische Bau, das ist eine sehr großzügige Raumwirkung, wenn man da drin ist. Also das merkt man sofort, wenn man da drin steht. Ne?
Da St. Michael ja am Brüsseler Platz ist, wage ich mal die Behauptung, das ist die unbekannteste bekannte Kirche in ganz Köln. Also ich kann hier mal unseren überbezahlten Tontechniker Janik angucken, der ja auch sehr oft am Brüsseler Platz ist. Ihr trefft euch am Brüsseler Platz da an der Kirche, sagt ihr wahrscheinlich, und ihr sagt nicht, wir treffen uns bei St. Michael. Ja, genau, er bestätigt das. Nichtsdestotrotz hat ja auch die St. Michael hat ja mit Uli Merz einen äußerst entspannten und wie sagen wir, für den Podcast-Tag zumindest hervorragenden Gastgeber und hat auch so ein neues Nutzungskonzept. Ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen könnte, ähnlich wie zur Agneskirche. Also anders. Da gibt es Modenschauen, da wird Podcast-Tage gemacht, da gibt es Theatervorstellungen, Kino, Musik, jede Menge. Ist das, ich sag mal, wahrscheinlich für das Überleben dieser Kirche in der Innenstadt überaus wichtig?
Also das sehe ich ganz klar so. Wir haben ja da mit einem gewaltigen Wandel zu tun. Nicht nur gesellschaftlich, sondern auch von der Wohnbevölkerung und. Und ja, da bleibt von den einzigen Pfarrgemeinden oft nicht mehr viel übrig. Das ist schlichtweg die Realität. Und was da in St. Michael der Uli Merz macht, das halte ich für einen absolut sinnvollen Versuch, eine alternative Nutzung da reinzubringen, damit die Kirche nicht überflüssig wird und so auch ja, mit ihrer Stadtbildprägung und so weiter, mit all dem, was sie auch über das genuin Kirchliche hinaus bedeutet, ja, historisch für das Veedel und so weiter, dass die eben schlichtweg auch erhalten bleiben kann. Und es ist ja eine Nutzung, die durchaus eine kirchliche Nutzung hat.
Es hängt auch damit zusammen, dass schlichtweg die Pfarrgemeinde, vorsichtig gesagt, sehr geschrumpft ist rund um St. Michael. Also die Pfarrgemeinde im originären Sinne könnte ja diesen Raum gar nicht mehr bespielen.
Genau, die Pfarrgemeinde als solche besteht ja gar nicht mehr.
Besteht sogar gar nicht
mehr. Also die meisten alle Neustadtkirchen, die alten Pfarrgemeinden oder die früheren Pfarrgemeinden sind aufgelöst bzw. fusioniert mit immer unterschiedlich, aber immer mit mehreren anderen Neustadt- oder Altstadtpfarrgemeinden.
Aber trotzdem würde jetzt das nicht ausreichen, diesen Raum zu bespielen.
Genau.
Und deswegen sind diese neuen Nutzungskonzepte vielleicht sogar überlebenswichtig.
Genau.
Gibt es denn, vielleicht können Sie das beantworten, sowas auch unter den Kirchen wie Best Practice? Was da funktioniert, könnte man vielleicht bei uns auch machen? Ich meine, alle Kirchen werden ja haben ja ein Problem mit Menschen, die noch, sag ich mal, dorthin kommen.
Also vielleicht nicht alle. Ich scheue mich ein bisschen mit dem Thema Best Practice, sondern ich glaube, man muss da einfach mehrgleisig fahren. Mhm. Man kann nicht in einer Stadt wie Köln an jeder Kirche so eine etwas andere Nutzung als rein als Pfarrkirche. Das kann man nicht an jedem Kirchort, kann man das Gleiche machen, sondern man muss da, glaube ich, mehrere Konzepte nebeneinander einfach versuchen. Ne? Und guter Übergang, wenn wir zur nächsten Kirche gehen wollen, da etwa in Herz Jesu. Ne? Da ist seit 5 Jahren, seit 2021, die Gemeinschaft Emmanuel ansässig. Während die in St. Michael so auch manchmal ganz verrückte Dinge dann probieren, aber immer noch so in diesem kirchlichen Kontext, wie mit diesem, also nochmal St. Michael, ne, Zirkus zum Beispiel. So ein Zirkus kann ja auch was Spirituelles haben, ne, oder weiß ich nicht, Predigten mit PowerPoint oder so. Ne? Also sind so eigentlich da auch völlig verrückt. Diese Gemeinschaft Emmanuel da in Herz Jesu, die versuchen eher so eine, ja, wie soll man sagen, charismatische Spiritualität, die vor allem auf junge Menschen ausgerichtet ist. Und in dieser Spiritualität spielt auch ein karitatives Engagement eine ganz wesentliche Rolle. Also das, was man so als City-Pastoral bezeichnen würde. So, und das ist dann schon nochmal ein anderer Ansatz wie in St. Michael. Soweit sind die ja nicht voneinander entfernt, aber insofern glaube ich, ist das genau. Ja. Aber insofern glaube ich, ist das auch wichtig, so nach dem Motto, das eine tun und das andere nicht lassen. Ne? Mhm.
Also ich habe auch gelesen auf der Homepage von Herz Jesu, dass die auch noch Ehrenamtler suchen fürs Café Offenes Herz.
Genau.
Ne? Für das einmal im Monat, nee, dreimal im Monat findet das statt für Wohnungslose und Menschen mit speziellen Herausforderungen. Also, wer Lust hat, sich ehrenamtlich zu engagieren, kann sich gerne bei der Herz-Jesu-Kirche melden. Ich sage das jetzt einfach mal so. Mich wundert ein bisschen der Name. Also wir haben jetzt St. Agnes, St. Michael. Wo kommt denn Herz-Jesu her?
Also Herz-Jesu war einfach insofern durchaus üblich im 19. Jahrhundert ein ganz beliebtes Patrozinium. Das hat aber auch einen ganz klaren politischen Bezug. Warum? Kulturkampf, Auseinandersetzung des preußischen Staates mit der katholischen Kirche. In dieser Situation weihen sich die Katholiken dem heiligsten Herzen Jesu. Und damit ist diese Herz-Jesu-Verehrung, bekommt die eben diese politische Dimension. So, und wenn man jetzt, 1893 fängt man mit Herz-Jesu an, also mit dem Bau der Kirche, dieser neuen Kirche ein solches Patrozinium dann verleiht, dann ist das natürlich auch ein Statement im Grunde genommen. Und das sieht man auch der Herz-Jesu-Kirche an. Warum? Es ist eben die einzige Neustadtkirche, die direkt am Ring steht. Also da fällt man geradezu drüber, wenn man über diesen Prachtboulevard dann geht oder fährt oder wie. Dann ist es die einzige Kirche, die wirklich reinste Neugotik ist. Ist ein bisschen schwer heute das zu sehen. Man hat vielleicht an dem Turm noch am ehesten so eine Anmutung. An der restlichen Kirche kann man das schlecht erkennen, weil die eben nach den Kriegszerstörungen etwas verändert oder Teile sind eben etwas verändert aufgebaut. Dann die Architekten. Vinzenz Stadt, das war der Diözesanbaumeister, und Friedrich von Schmidt, das war der Wiener Dombaumeister. Und schon an diesen Amtsbezeichnungen sieht man, das waren so die wichtigsten Neugotiker. Also da hat man wirklich die Stars aus der Architektenszene herangekarrt für diese Herz-Jesu-Kirche.
Die Böhms ihrer Zeit.
Ja, genau. Und das ist auch einfach ein ambitionierter Bau. Auch das sieht man daran, dass die Kirche nach 7 Jahren fertig war, aber dann fehlte noch der Turm. Da musste man dann nochmal neu ansetzen. Ne? Das ist ja immer planerisch, finanziell und Bauzeiten und so, sodass der Turm erst 1909 fertig war. Das macht eben, ja, wie gesagt, diesen ambitionierten Bau deutlich. Ganz interessant finde ich, wenn man so alte Fotos sieht, so nach der kurz nach der Jahrhundertwende, da ist die Kirche fertig und man guckt dann eben statt auf den Turm, auf so eine riesige Wand, die dann zugemauert ist vom Mittelschiff, weil der Turm eben noch fehlt.
Wann kam der Turm denn? Das habe ich gerade nicht mitgekriegt, haben wir es gesagt?
Der Turm kam 1906 bis 1909.
Okay. Ja. Jetzt gehen wir weiter südlich und besuchen die nächste Kirche, St. Paul. Sehr auffällig, weil irgendwie fehlt da was, wenn man drauf guckt, finde ich.
Die Türme sehen so ein bisschen abgeschnitten aus.
Genau, das ist ja dieser große Turm. Das ist eigentlich, wenn man, auch Neugotik, aber wenn man so will, ein Import. Ne? So, und darauf fehlt der alte Turmhelm, der ist nämlich im Krieg abgebrannt und dann nie wieder aufgebaut worden.
Der Dr. Oeppen wird uns mit Sicherheit ein Bild besorgen von dem alten Turmhelm und das werden wir dann in die Shownotes verlinken, damit man das mal vergleichen kann, alt und neu.
Ja, jetzt wo wir hier an der Quelle sind, dann kriegen wir das auch. Ich habe gesehen, dass die St. Pauls Kirche auch ausländische Gemeinden hat. Ich glaube, eine polnische Gemeinde, ist das korrekt oder ist das nicht polnisch?
Also im Moment gibt es da gar keine Gemeinde, ja. Denn die Kirche wird renoviert.
Ja.
Aber das ist eben auch so ein Fall von der Pfarrgemeinde. St. Paul ist längst mit St. Severin und drei anderen Gemeinden fusioniert. Und die Pfarrgemeinde kann gar nicht mehr die Kirche in dem Maße nutzen. Und deswegen war da schon vor der Renovierung, waren da zwei ausländische oder fremdsprachige Gemeinden, wie es heißt. Nämlich die polnische Gemeinde und die portugiesische Gemeinde.
Ah, ja, ich hatte vergessen.
Diese beiden fremdsprachigen Gemeinden waren schon vor der Renovierung da. Und nach der Renovierung, nächstes Jahr soll die abgeschlossen sein, da wird die polnische Gemeinde sich wieder an St. Paul ansiedeln und dann statt der portugiesischen jetzt die spanische Gemeinde. So, aber das ist eben ein weiterer Punkt oder eine weitere Lösungsmöglichkeit zur Frage, was macht man denn mit diesen Kirchen, eben mit diesen fremdsprachigen Gemeinden?
Wir haben eine Kirche, die dem heiligen Paul gewidmet ist. Warum der Paul auf einmal? Wir haben doch schon Petrus, Paulus, den heiligen Dom. Wozu brauchen wir nochmal den Paul?
Mhm. Ja, auch das ist ein bisschen so eine politische Dimension hat das. Also natürlich ist mit St. Paul erstmal der ja, Mitapostel, eben häufig mit dem heiligen Petrus zusammen genannt wird. Aber diese Kirche soll ganz bewusst erinnern an einen Kölner Erzbischof, Paulus Melchers. Paulus Melchers ist, als St. Paul die Grundsteinlegung erfolgte, war der gerade 9 Jahre verstorben vorher. So, und der Paulus Melchers wurde von den Katholikinnen und Katholiken so als Bekennerbischof verstanden. Warum? Der Kulturkampf, gerade 20 Jahre her oder so, eben diese, hatten wir eben schon mal Auseinandersetzung, katholische Kirche, preußischer Staat, der tobte ziemlich heftig in Köln. Und dieser Paulus Melchers als Kölner Erzbischof, der wurde verhaftet und hat dann tatsächlich einige Wochen im Klingenpütz, im damaligen Gefängnis, zugebracht. Kam dann wieder frei, hat dann noch eine Zeit lang amtiert und vor erneuten Verhaftung hat er sich dann durch Flucht entzogen und hat dann eben einige Jahre dann auch das Erzbistum verwaltet aus dem Exil heraus. Das hat er dann in Maastricht doch den Franziskanerkloster zugebracht.
Wenn er zurück nach Köln gekommen wäre, hätte er wieder im Klingelpütz
gesessen. Genau, dann hätten die Preußen den wieder gekascht. So. Und wie gesagt, ist dann nachher hat man den dann nach Rom ehrenhaft
wegbefördert
sozusagen, ist er da Kardinal geworden und so. Und dann 1895 gestorben und eben 9 Jahre nach seinem Tod war dann irgendwie klar, der nächste Kirchenbau geht jetzt an den, der Herr St. Paul. Ne? So, und das ist auch nochmal ganz spannend. Diese Pfarrei St. Paul, das ist ja das Volksgartenviertel und in dieser ja sozialen Aufteilung der Neustadt war eben dieses Volksgartenviertel ja so ein Villenviertel, kann man heute auch noch an der Bebauung zumindest ja ganz gut erahnen. Und das heißt, da lebte das gehobene Bürgertum und die engagierten sich eben teilweise im Kirchenvorstand und als Kirchenvorstandsleute eben auch für den Kirchenbau. Und da ist eben vor allem der Ludwig Stollwerk, ne, Stollwerk-Schokolade und Süßwarenfabrik und so weiter, also der Fabrikant. Und der setzte sich dann ganz wesentlich für den Bau von St. Paul ein.
Auch finanziell.
Auch finanziell, aber auch so, was sozusagen die Propaganda betrifft. Und es gibt da die wirklich, das ist glaubhaft überliefert. Der hatte dann 1908 bei dem Papst, bei Pius X. eine Audienz und übergab dem dann eine Schachtel, na was denn natürlich, Stollwerk-Schokolade. Klar, aber auf der Vorderseite der Schachtel, auf der Außenseite, war der Dom natürlich dargestellt und auf der Innenseite war ein Bild der künftigen Kirche St. Paul dargestellt. Und,
das damit, war die sogenannte Schokoladenpolitik.
Ja, genau. Ja,
Propaganda für St. Paul. Das ist aber, das wird ja heute noch gemacht. Also ich kann mich noch daran erinnern, es gibt Bilder, wo Boris Becker in jungen Jahren eine Papstaudienz hat und ihm einen Puma-Tennisschläger, ich glaube, es war Puma, überreicht hat. Da frage ich mich auch, wer da nochmal extra Geld draufgelegt hat, dass er dem Puma-Tennisschläger.
Marketing Deluxe. Ja. Aber in dem Fall hat es ja funktioniert.
Genau. Ne?
Genau. Also Becker wissen wir es nicht, aber hier in dem Fall hat es funktioniert.
Und ganz spannend ist, wenn man nach St. Paul reingeht, wie gesagt, nächstes Jahr nach der Renovierung kann man sich das dann angucken, dann hat man an der Südwand des Chores, wobei mit Osten und Süden ist das, also links
im Chor,
da ist dann so eine Loge. Das sieht aus wie so eine mittelalterliche Stifterloge und da hält sich hartnäckig die Mär. Das soll eben eine Loge für Ludwig Stollwerk gewesen sein. Das lässt sich in den Quellen überhaupt, also es lässt sich einfach nicht nachweisen. Ne? Insofern gut ausgedacht, aber das kann auch schlichtweg einfach ein dekoratives Element sein. Ne?
War denn der Stollwerk dann wirklich so einflussreich wie jetzt auch der Röckerath bei St. Agnes in gleichen Dimensionen da finanziell unterwegs? Ich meine, der Röckerath hat St. Agnes komplett bezahlt.
Genau, genau. Nein, das ist bei St. Paul nicht der Fall, aber so ein Kirchenbau, der muss ja auch planerisch, organisatorisch begleitet werden. Und das ist eher bei St. Paul dann der Fall. Und der Ludwig Schollweg hat sich dann eben auch noch zum Beispiel um die Kirchenausstattung gekümmert und dergleichen mehr. Auch das sieht man noch im Kirchenraum von St. Paul. Da gibt es so eine sogenannte Schutzmantel-Madonna, unter deren Mantel, den sie so ausgebreitet hat, sind dann so verschiedene Figürchen, die dann eben den Schutz der Mutter Gottes, der Madonna, dann sich unter deren Schutz stellen. Und dazu gehören da die Vinzentinerinnen, die Schwestern im Viertel. Dazu gehört der erste Pfarrer und dann eben darunter, natürlich, gut erkennbar, Ludwig Stollwerk.
Also wenn ich das machen würde, würde ich mich auch gerne verewigen da irgendwie, ne? Oder?
Genau.
Sei es ihm gegönnt.
Genau. Ne? Bin ja selber im Kirchenvorstand, wir denken drüber nach.
Ja, muss ja selber reden dann.
Ja, genau. Ne?
Also dann, ich lege ein gutes Wort ein.
Dankeschön.
Ich kann aber machen. Der nächsten Kirche ist zumindest schon mal die Widmung klar. Maternus, das war jetzt natürlich, das ist ja schon kölsche Heiligkeit.
Genau, es gibt tatsächlich für den heiligen Maternus, erster namentlich bekannter Kölner Bischof, erwähnt in den Jahren 313 und 314, wo man ja denkt, so am Anfang der ganzen Kölner Kirche, hoch verehrt oder so, aber wir haben nicht nur keine Reliquien von dem Maternus, sondern es gibt genau zwei Kirchen, die dem Maternus im Erzbistum Köln geweiht sind, nämlich die Maternuskirche in Rodenkirchen. So, und dann gab es eben keine weitere und deswegen lag das irgendwie nahe, dann die Kirche da in der Südstadt, in der südlichen Neustadt, die dann nach dem heiligen Maternus zu benennen.
Nur noch mal eine Rückfrage, keine Reliquien von ihm grundsätzlich oder keine im Erzbistum Köln?
Also etwa von dem Severin haben wir im Severins Schrein ein ganz oder ein halbes Skelett. Und man kennt von Maternus keine Grablege oder eben keine umfangreicheren Gebeine.
Das haben die Kölner damals verpasst. Ja, also sonst haben wir ja alles hier gesammelt, was nicht früh genug.
Okay, es gab dann endlich auch eine Kirche, die wir diesem wichtigen Kirchenmann in Köln gewidmet haben.
Genau, und das ist so von diesen Neustadtkirchen, im Zuge dieses Neustadtkirchenausbaus ist das eigentlich die jüngste Kirche. Ganz spannend ist, dass die eben während des Ersten Weltkriegs begonnen wurde und dann auch 1916 im Ersten Weltkrieg fertiggestellt wurde.
Was durchaus erstaunlich ist, weil alles kriegswichtig war, dass
überhaupt
was gebaut werden durfte.
Deswegen ist aber auch St. Maternus bis heute nicht fertig gebaut. Es gibt da einen Kirchturm in der, ja, wie gesagt, auch hier wieder Norden, Süden und so weiter, ich sag mal, in der linken Ecke. Und dieser Kirchturm, der ragt nicht wesentlich über das Kirchdach hinaus. Also geplant war, und das sieht man in solchen projektierten Planzeichnungen und so, dass er sehr viel höher sein sollte. Aber Kriegszeit, da hat man gesagt, so, jetzt machen wir hier mal Schluss. Und bis heute ist es nicht gelungen, dann diesen Kirchturm zu Ende zu bauen. Interessant ist auch, dass St. Maternus eben die letzte Kirche ist und man merkt, wie sich da zu diesen ganzen historistischen Stilen, da mengt sich so ein bisschen schon, schleicht sich so ein bisschen der Jugendstil ein. Wenn man sich die Kapitelle von St. Maternus anguckt, dann sieht man, das ist keine astreine Neugotik mehr oder so, ne? Sondern da haben wir schon diese Jugendstileinflüsse. Wie gesagt, letzte Kirche in der Neustadt. Und das hängt wiederum damit zusammen, hatten ja eben schon mal, dass die Neustadt eben nicht in einem Zuge sozusagen gebaut worden ist. Und so dieses Gebiet zwischen Bonner Straße und Rhein, das kam eigentlich am spätesten dran. Da hat die Bebauung erst nach 1900 angefangen und ging eigentlich bis in die 1920er Jahre hin, zog sich das hin. Und ja, deswegen ist auch St. Maternus so relativ spät dran.
Wenn wir jetzt noch ein Stückel weitergehen, kommen wir zu Maria Hilf. Da ist jetzt relativ wenig bekannt, also sowohl architektonisch noch historisch. Aber Sie können uns doch da bestimmt erhellen.
Genau, ist auch ja bezeichnend, dass wir die auf dem Weg von St. Paul nach St. Maternus überschlagen haben. Ja. Ne? Man hat das gar nicht so.
Stimmt, die wäre eigentlich die Erde dran gewesen.
Genau.
Ja, jetzt fällt es mir gerade ein, ja.
Man übersieht Maria Hilf sehr schnell, weil die Kirche nicht so in den städtebaulichen Fluchtpunkten steht wie die anderen Neustadtkirchen, sondern die ist so in die Straßenflucht integriert. Und da fällt die halt gar nicht so auf. Dabei ist es die tatsächlich älteste Kirche der südlichen Kölner Neustadt. Das war die Kirche des benachbarten Klosters. Wenn man vor der Kirche steht, links das Gebäude, ist das Vinzentinerkloster und diente dann teilweise St. Paul und St. Maternus als Pfarrkirche auch, bevor dann deren Pfarrkirche jeweils fertig wurde. Ne? Also wie gesagt, älteste Kirche der südlichen Neustadt, aber so furchtbar viel ist auch da nicht mehr von übrig, von diesem neugotischen Bau. Im Wesentlichen ist das die Fassade zur Rolandstraße hin. Und wenn man dann in die Kirche reingeht, dann stellt man fest, so der eigentliche Kirchenbau, das ist im Wesentlichen Nachkriegszeit, weil die eben im Krieg sehr stark zerstört worden ist. Auch deswegen ist sie halt so nicht bekannt. Und auch so als Pfarrgemeinde hat Maria Hilf gar nicht so lange bestanden, beziehungsweise war eigentlich die allerjüngste Pfarrei in der Neustadt, ist erst 1927 als Pfarrei gegründet worden, war eigentlich gar nicht geplant. Warum ist es dann doch zu der Pfarrgründung gekommen? Hatte mehrere Gründe. Zum einen war dieses Pfarrgebiet von St. Paul, von der Bonner Straße bis zur Eifelstraße, das war doch relativ lang dann gezogen für damalige Pfarrgebietsverhältnisse. Und dann haben wir hier die Situation, dass wir einerseits so das Arbeiterviertel rund um die Elsassstraße haben, das zu St. Paul gehörte, und eben das Villenviertel rund um den Volksgarten. Und man wollte eigentlich auch, was hinsichtlich der Pfarrer hat gesagt, naja, das kann irgendwie nie zu einer homogenen Pfarrei zusammenwachsen. Mhm. Das ist irgendwie nicht sinnvoll. Und man hatte schon auch kirchlicherseits, gerade so in den 20er Jahren Weimarer Zeit, einen Blick so für die soziale Not, die da rund um dieses Arbeitermilieugebiet herrschte. Und in diesem wachen Blick für die Erfordernisse der Seelsorge und der Caritas, dem ist dann eigentlich zu verdanken, dass man gesagt hat, nee, also hier ist es sinnvoll, dass wir da sozusagen rund um die Elsassstraße da eine eigene, auch kirchliche Struktur, sprich eine Pfarrei haben. Und dann ist eben 1927 dann Maria Hilf als Pfarrei gegründet worden.
Die hat es aber bestimmt schwer gehabt, weil die Elsassstraße war ja, ich sag mal, zumindest in den 30er Jahren kommunistisch, ne? Also vollständig eigentlich, ne? Also ich meine, da haben wir mal eine sehr schöne Folge drüber gemacht, über den Aufstand der Elsassstraße. Also so ganz einfach wird die es nicht gehabt haben.
Genau, aber dem wollte man natürlich, also auch in den 20er Jahren war die Elsassstraße kommunistisch eingefärbt, dem wollte man natürlich auch ganz bewusst was entgegensetzen. Und das irgendwie sozusagen qualifizieren, würde man heute sagen. Und deswegen eben Maria Hilf als Pfarrei. Führt aber interessanterweise zu einem anderen Aspekt, den wir uns jetzt noch gar nicht so angeguckt haben. Denn in der Kölner Neustadt gab es eben nicht nur Pfarrkirchen, das übersieht man ganz gerne, sondern es gab dann eben auch noch Klosterkirchen. Wir haben in der Neustadt insgesamt 4 Klosterkirchen gehabt. Und das waren doch oft wichtige Sozialeinrichtungen, so für diese christliche Caritas. Und eine, sogar die älteste, war das Kloster in der Elsassstraße. Die sind dann nachher in die Rolandstraße umgezogen. Und dieses Kloster oder Klösterchen, wie man das genannt hat, in der Elsassstraße, hat sich, also die haben so ganz verschiedene Sachen gemacht. Ich habe da nochmal nachgeguckt. Also Kindergarten, Haushaltsschule, Asyl für, wie es damals hieß, verwahrloste Mädchen. Also es ging darum, so diesen Arbeiterfamilien, denen eben irgendwie karitative soziale Hilfen zukommen lassen. Sicherlich mit dem Nebengedanken, da auch gegen die Kommunisten dann zu wirken. Interessant ist, dass dieses alte Klösterchen in der Elsassstraße, das ist noch heute eine kirchliche Einrichtung, da ist heute eine GOT drin, die GOT Elsassstraße, die da heute noch soziale Arbeit machen. In Trägerschaft der Caritas.
Wir wollen ja, sag ich mal, keiner Kirche zu nahe treten. Wahrscheinlich haben wir jetzt auch welche vergessen. Also wahrscheinlich St. Gertrud und Neu-St. Alban. Aber was mich persönlich mal interessieren würde, haben Sie eine Lieblingskirche und Sie dürfen nicht St. Severin sagen?
Ja gut, die zählt ja auch nicht dazu. St. Severin zählt
ja auch nicht dazu. Ja, also ich habe ja jetzt auch nur...
Also wir haben ja einen Auftrag. Der Erzbischof hat gesagt, Ihr Kopf wird verewigt, ne? In einer Kirche der Neustadt nach Wahl. So, jetzt sind wir mal gespannt. Wo finden wir den Öpen in 100 Jahren in Stein verewigt?
Also das finde ich ganz schwierig mit einer Lieblingskirche. Das ist immer dann so exklusiv.
Ne? Ja, so soll das auch sein. Das ist jetzt schon eine schwierige Frage.
Drei Kirchen. Also ich finde eigentlich am interessantesten, dafür bin ich natürlich Historiker, so von der Geschichte her, St. Agnes, diese verrückte Geschichte mit diesem Röckerrad. Ne? Das finde ich so. St. Paul, auch da diese Sache da rund um Ludwig Stollwerk. Pralinen für den Papst, ne? Aber glaube ich auch, dass dieser Bau nach der Restaurierung nächstes Jahr einen wirklich neuen Glanz entstehen wird. Ja, und St. Maternus, dieser irgendwie ja nie vollendete Bau und mit diesen Jugendstil-Einflüssen. Also insofern vielleicht drei Lieblingskirchen.
Wir machen unseren Einfluss geltend. Es gibt dreimal Ihren Kopf dann jeweils in den entsprechenden Kirchen. Wir kriegen das hin. Ich bin da sehr zuversichtlich. Wir haben schon alles bisher geschafft, ja. Ne? Wie jedem und jeder Person, die wir hier bei uns im Interview haben, gibt's auch natürlich, wenn Dr. Öpen, die Kölschen Fragen. Wir wollen nämlich genau wissen, wie er zu Köln steht. Und diese Kölschen Fragen, die wird er uns jetzt im Folgenden beantworten. Denn wenn nicht in Köln, wo sonst könnten Sie wohnen und warum gerade dort?
Auch da nicht eine Antwort, sondern also zwei gleich, entweder in Brügge oder in Rom. Warum? Beides Städte wie Köln mit einer ähnlich reichen Geschichte und einfach wundervolle Städte.
Welche kölsche Eigenschaft zeichnet Sie persönlich aus?
Da würde ich verweisen, fragen Sie meine Frau und meine Kinder.
Das ist zu einfach. Die rufen wir morgen noch an. Ja, wir tragen das nach, liebe Hörer. Nehmen wir mal an, Sie sind übermorgen Oberbürgermeister in Gölle. Was würden Sie ändern?
Da würde mir ganz viel einfallen, aber ich sage mal aus aktuellem Anlass, ich würde dafür sorgen, dass das Kölnische Stadtmuseum wieder ins Zeughaus kommt und dass das da nicht nur irgendwie da untergebracht wird, sondern dass es einfach ein vernünftiger Bau gibt, einen guten Bau gibt, wo die Stadtgeschichte Kölns einfach angemessen präsentiert werden kann.
Plus, dass das Zeughaus auch als solches erhalten bleibt, was ja momentan gerade vor sich hingammelt.
Genau, mitsamt der Umgebung.
Mitsamt der ganzen Umgebung, richtig. Ja, ja, die ganze Umgebung leidet.
Wo ist denn Ihr Lieblingsplatz in Köln?
Also da würde ich mit Heinrich Böll sagen, der Lieblingsplatz, das sind ja eigentlich Lieblingsplätze, ist in den romanischen Kirchen Kölns.
Schön. Welche Kölnerinnen oder Kölner haben Sie beeinflusst oder beeindruckt?
Finde ich ganz schwierig. Da könnte ich mit meinen Eltern anfangen über allerhand Menschen, die mir in meinem Lebensweg über die Füße gelaufen sind und noch heute laufen.
Was machen Sie zwischen Weiberfastnacht und Aschermittwoch?
Naja, Fastelovend feiere.
Was machen Sie zwischen Aschermittwoch und Viva Fastelovend?
Auch manchmal Fastelovend feiere, aber ansonsten lebe ich mein Leben.
Wie heißt Ihre kölsche Lieblingskneipe?
Auch da gibt es mehrere. Das ist zum einen Wirt, der Wirt in der Isabellenstraße. Da haben sich meine Großeltern kennengelernt.
Oh. Beim Kotelettessen wahrscheinlich.
Beim Kölsch trinken. Ja. Und dann, die sind in der Nähe zu meiner Wirkungsstätte, die Schreckenskammer und die kleine Glocke.
Ihr Lieblingskölsch könnte dementsprechend mit einem von diesen genannten zusammenhängen.
Ganz klar Reisdorf, ne? Wie ich aus dem Severinsviertel.
Haben Sie denn auch ein kölsches Lieblingsgericht?
Ja klar, den halben Hahn, kleine Mahlzeit zwischendurch und schön vegetarisch.
Aber auch ordentlich mit Öllisch und
das gehört
und
Mostert, dazu.
Ne? Das, richtig, ne?
Sonst gilt nicht, das nicht.
Ja, sonst gilt das nicht, sehe ich ganz genauso. Ihr Lieblingsschimpfwort auf Kölsch, unsere Lieblingsrubrik übrigens.
Da fallen mir auch mehrere ein, da würde ich mal sagen, Pimmock, Flabes und Kniesbügel und noch ein paar mehr. Warum? Ich finde, die sind nicht verletzend, bringen aber die Dinge klar auf den Punkt.
Bitte vervollständigen Sie den Satz, Köln ist...
Ein Traum, würde ich sagen.
Boah, Ja, da können wir jetzt nichts mehr zu sagen. Ein großes Dank an den Dr. Oepen. Wir durften hier zu Gast sein heute im erzbischöflichen Archiv. Wir haben nicht 6 Etagen unterm Keller gehangen. Er hat keine Lederjacke und keine Peitsche an und auch keinen Lederhut. Aber er hat Ahnung von allem und insbesondere von den Kölner Kirchen. Und davon hat er uns heute stark dran teilhaben lassen. Ein großes Dankeschön. Und wir haben schon noch mehr Ideen. Wir kommen uns wieder. Vielen Dank. Gehabt euch wohl und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Madet jod.
Tschüss zusammen.
Das war die neueste Folge vom Köln-Ding der Woche. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, folgt uns auf Instagram und Facebook und auf TikTok. Da sind wir unter das Köln-Ding zu finden. Auch auf Podigy sind wir natürlich zu finden, weil es da unseren Podcast gibt. Und auf Spotify, Apple, RTL Plus, überall da, wo es Podcasts gibt.